Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Seit dem Wochenende geht es ja viel um Rache und um Vergeltung. Anlass ist ja der durch das US-Militär getötete General Soleimani. Die iranische Regierung will Vergeltung dafür. Und die könnte sich auch gegen Staaten richten, die Verbündete der USA sind. Israel zum Beispiel.
Natürlich gibt es nach diesem Vorfall nun eben auch große Sorge in Israel, dass man selber zum Ziel iranischer Vergeltungsschläge werden könnte.
Im frischen Podcast vom Update am Dienstag, den 7. Januar, gucken wir uns an, inwiefern Israel als Verbündeter der USA eben auch betroffen sein könnte von dem Konflikt USA-Iran. Und wir betreiben ein bisschen Ahnenforschung, ja, wobei wir machen das nicht, sondern Arthur Landwehr, das ist unser Korri in Washington, der hat nämlich einen DNA-Test gemacht. Und nicht nur, dass er jetzt weiß, welcher Abstammung er ist, sondern obendrauf hat er jetzt noch ganz viele neue Verwandte.
Ich habe nicht nur was über die Vorfahren erfahren, sondern auch 277 Cousinen und Cousins vierten Grades. Das werden jeden Tag mehr.
Was der Arthur noch erfahren hat, was seine Gene über seine Vorfahren verraten, erfahrt ihr bei uns in der kommenden halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Vom General zum Märtyrer und das innerhalb weniger Tage. Der iranische General Soleimani ist ja getötet worden durch US-Drohnen vorigen Freitag und seitdem gilt er im Iran als Märtyrer. Heute gab es eine Beerdigungszeremonie in Kerman in Soleimanis Heimatstadt und dabei sind mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen und mehrere hundert verletzt worden. Aktuelle Infos bekommt ihr jetzt von unserer Korrespondentin in Istanbul, Karin Sens. Karin, es hat wohl eine Massenpanik gegeben. Weiß man eigentlich, was der Grund dafür gewesen ist?
Nein, nicht wirklich. Aber Kerman ist eine Stadt so mit etwa 800.000 Einwohnern. Und da sind heute angeblich, und auf den Bildern kann man das durchaus auch sehen, angeblich Hunderttausende gekommen, um sich von Soleimani zu verabschieden. Der Sarg wurde auf einem LKW durch die Straßen gefahren. Da hat man gesehen, da standen die Menschen dicht an dicht. Und möglicherweise kam es eben genau in diesem Gedränge dann zu einer Panik, worauf eben dann auch Menschen gestorben sind. Man hat da welche am Boden liegen sehen, teilweise regungslos. Da war das Gesicht auch zugedeckt. Aber auch Verletzte, die versorgt wurden, hat man auf Fernsehbildern erkennen können.
Unter denen, die sich jetzt öffentlich zeigen, eben auf den Straßen trauern, sind ja eben offenbar auch Menschen, die vor wenigen Wochen noch gegen die iranische Führung protestiert haben. Wie passt das eigentlich zusammen?
Also das haben wir zumindest gehört und es ist ja so, dass Soleimani beispielsweise auch einer war, der tatsächlich auch dafür gesorgt hat, dass gegen diese Demonstranten im November so hart vorgegangen wurde. Das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist eben auch, dass dieses Vorgehen der USA als so brutal im Iran empfunden wird, dass es offensichtlich die Menschen tatsächlich zusammenschweißt, dass sie deswegen auf die Straße gehen, weil sie eben auch sagen, das, was die USA da gemacht haben, das kann nicht ungesühnt bleiben, dass sie einfach einen unserer Generäle im Ausland einfach umbringen. Dagegen wollen wir uns wehren. Also man ist offensichtlich immer noch ein Stück weit geschockt, auch über diese Kaltblütigkeit, wie es die Iraner offensichtlich empfinden.
Das iranische Parlament hat heute in einem Eilgesetz das US-Militärkommando zu Terroristen erklärt. Und außerdem ist die Rede von 13 Vergeltungsplänen gegen die USA. Was heißt das konkret?
Naja, also man hat ja immer gesagt, dass solange diese Trauerzeremonie läuft, es wahrscheinlich keine Vergeltungsschläge geben wird. Die Beerdigung ist übrigens heute verschoben worden. Wir wissen noch nicht genau auf wann. Aber möglicherweise bereitet man gerade mit dieser Entscheidung im Parlament zum US-Militärkommando den Weg für einen Racheakt, weil man sagt, wenn wir die zu Terroristen erklären, dann bekämpfen wir eben nicht mehr das amerikanische Militär, sondern wir bekämpfen Terroristen und dafür hätte man dann ja eine Rechtfertigung. Ähnlich hat ja Trump auch bei dem Schlag gegen Soleimani argumentiert. Er ist Terrorist Nummer eins für ihn gewesen.
Andererseits gab es ja auch ein, ich sag jetzt einfach mal, versöhnliches Signal aus Teheran. Der stellvertretende iranische Außenminister hat gesagt, der Atomdeal sei eben noch nicht tot. Ist da also noch so ein Rest von Verhandlungsbereitschaft auf der Seite des Irans?
Naja, es sind schon, sagen wir mal, zwei unterschiedliche Dinge, denn gerade wenn es um den Atomdeal geht, ist eigentlich der Ansprechpartner die verbliebenen Partner in diesem Atomabkommen. Da gehört ja beispielsweise auch Deutschland dazu und der Iran macht ja schon seit April, Mai Schritte aus diesem Atomabkommen heraus, betont aber immer wieder, alles ist zurückdrehbar und wir bleiben auch weiter in Kontakt und arbeiten auch mit der Internationalen Atomenergiebehörde weiter zusammen. Und dann immer noch mal der Nachsatz, ja, und wenn Amerika, die US-Sanktionen Sanktionen gegen uns zurücknimmt und uns wieder wirtschaftlich helfen wird, dann würden wir auch wieder komplett zu diesem Atomabkommen zurückkommen. Aber diese Aussage, die ist alt, die kennen wir eigentlich seit Mai, seitdem eben diese Schritte aus dem Atomabkommen herausgegangen werden.
Der aktuelle Konflikt zwischen den USA und Iran könnte sich nicht nur auf die Region Iran beschränken, das befürchten Experten. Sowohl die Tochter des getöteten Generals Soleimani hat sich in diese Richtung geäußert, als auch der iranische Außenminister. Der hat damit gedroht, dass man auch, ich zitiere, Orte in Brand stecken würde, die von den USA unterstützt werden. Ein Verbündeter der USA ist Israel, ein Land, das innerhalb der Reichweite von iranischen Raketen liegt. Wir gucken mal genauer drauf mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Tim Aßmann. Tim, wie haben eigentlich die Menschen in Israel auf die Tötung von Soleimani reagiert?
Also in Israel ist es tatsächlich so, dass dieser US-Angriff gegen den iranischen Brigadegeneral mehrheitlich nicht nur von den Politikern, sondern auch von den meisten Israelis begrüßt wird. Man kannte Qasem Soleimani in Israel. Er war bekannt als jemand, der in der Region immer wieder versucht hat, den militärischen Einfluss Irans auszuweiten, auch in israelischen Nachbarländern, im Libanon und in Syrien zum Beispiel. Er galt als Feind Israels und dementsprechend sind viele Israelis grundsätzlich froh über den Tod des iranischen Brigadegenerals, sind auch einverstanden damit, dass die USA diese gezielte Tötung vorgenommen haben. Aber natürlich gibt es nach diesem Vorfall nun eben auch große Sorge in Israel, dass man selber zum Ziel iranischer Vergeltungsschläge werden könnte.
Wie positioniert sich denn Israel dann gegenüber den USA? Also steht man da zueinander ohne Wenn und Aber?
Man steht in dieser Frage in der Tat 1:1 an der Seite der US-Regierung. Man muss da ein bisschen auch die Vorgeschichte sehen. In Israel wird ja schon sehr lange vor den iranischen Bemühungen in Sachen Nuklearabkommen gewarnt. Es wird gesagt, der Iran wollte dieses Abkommen nie einhalten, will es brechen, hat weiter immer an der Bombe gearbeitet oder das zumindest vorgehabt. Und als die USA aus diesem Nukleardeal ausgestiegen sind, 2018, hat man das in Israel mehrheitlich begrüßt. Und man begrüßte auch die Sanktionen gegen den Iran. Das heißt, die Politik der US-Regierung gegen den Iran, da steht die israelische Regierung fest an der Seite der USA und das wird auch mehrheitlich von der Bevölkerung hier in Israel so gesehen. Sie stehen dahinter ihrer Regierung und damit eben auch an der Seite von Donald Trump und seiner Regierung in Washington.
Du hast das gerade schon angesprochen, Tim. Also es ist ja durchaus eben jetzt auch die Sorge da in Israel, dass es eben auch das Land betreffen könnte. Würde dieser Konflikt weiter eskalieren, könnte es einen Krieg geben. Wäre das gefährlich für Israel?
Ja, selbstverständlich, denn man muss dazu wissen, das eine ist Irans mögliche Bemühungen um eine Atombombe, das andere ist ein direkter Konflikt zwischen Israel und dem Iran, aber es gibt natürlich eben auch Stellvertreterkonflikte, die hier eine Rolle spielen können. Israel ist der engste US-Verbündete in der Region, damit kann Israel zum iranischen Ziel werden und Israel ist umgeben von Verbündeten des Iran, von der schiitischen Hisbollah-Miliz im Libanon, von schiitischen Gruppierungen und Milizen in Syrien, wo der Iran ja auch im Bürgerkrieg an der Seite der Assad-Regierung gekämpft hat und eben auch von palästinensischen Verbündeten, zum Beispiel von der Miliz Islamischer Dschihad im Gazastreifen. All diese Verbündeten könnten natürlich von Teheran benutzt werden, um Vergeltungsschläge durchzuführen, die dann Israel treffen würden. Das ist etwas, vor dem man hier sehr konkret Angst hat. Aber aktuell kommt die Regierung in ihrer Bedrohungsanalyse eher zu dem Schluss, dass die möglichen iranischen Vergeltungsschläge sich direkt gegen US-Ziele und nicht gegen Israel richten würden. Man nimmt aber grundsätzlich natürlich die Lage sehr, sehr ernst. Das israelische Sicherheitskabinett, das sind also sozusagen die Minister, die direkt mit der Sicherheit des Landes zu tun haben, trifft sich momentan fast im Tagesrhythmus genau zu diesem Thema.
Wie handlungsfähig ist Israel politisch denn eigentlich im Moment?
Da muss man trennen. Innenpolitisch ist das Land tatsächlich eingeschränkt handlungsfähig, muss man sagen. Denn es gibt ja hier eine quasi Dauerregierungskrise. Seit 11 Monaten schon ringt das Land um eine neue Regierung. 2-mal wurde schon gewählt. Beides Mal gelang keine Regierungsbildung, haben sich keine klaren Mehrheiten ergeben. Israels Premier Netanyahu ist angeschlagen, weil er unter Korruptionsanklage steht. Nun wird ein 3. Mal gewählt im März. Aber das hat nicht zwingend Einfluss auf die Sicherheitspolitik des Landes und auch überhaupt nicht auf die Verteidigungsbereitschaft. Also die Israelis sind zwar innenpolitisch ein bisschen verzweifelt, weil sie nicht wissen, wie es mit der Regierungsbildung weitergehen soll und nicht wissen, wie oft sie noch werden wählen müssen, aber sie vertrauen auf ihre Armee, sie vertrauen auf ihre Geheimdienste und sie glauben mehrheitlich nicht, dass die Regierungskrise Einfluss auf die Verteidigungsbereitschaft des Landes hat.
Wie sich Israel positioniert gegenüber den USA im aktuellen Konflikt mit dem Iran? Einschätzungen und Infos von unserem Korrespondenten Tim Aßmann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
KI, also künstliche Intelligenz, kann ja vieles, ne? auch Videos manipulieren. Das nennt man dann Deepfake. Da reden dann zum Beispiel sehr, sehr prominente Menschen auf einmal den allergrößten Bullshit und man guckt sich das an und denkt sich nur so, hä? Wie kann das sein? Die Deepfake-Videos von Mark Zuckerberg zum Beispiel oder Barack Obama, die sind dann wirklich so echt, das ist schon beängstigend. Und es ist natürlich auch nicht gut, dass es diese Videos gibt, dass die weiterverbreitet werden. Und deswegen will Facebook sie in Zukunft löschen. Johannes Döbbelt aus dem Nova-Team hat deshalb nochmal ganz genau hingeguckt heute. Johannes, sind solche Deepfake-Videos denn im Moment wirklich so ein großes Problem?
Nein, noch nicht so richtig. Also es gibt erst relativ wenig wirklich gut gemachte Deepfake-Videos und die meisten davon, ist mein Eindruck, sind auch jetzt nicht mit böswilliger Absicht erstellt, also um dann tatsächlich Leute zu täuschen, sondern eher um zu zeigen, hey, guck mal, was heute schon alles möglich ist. Also eben eher um Aufmerksamkeit für die möglichen Gefahren von Deepfakes zu schaffen.
Gib uns mal ein Beispiel.
Ja, es gibt eben das Video, das du angesprochen hast, wo man Facebook-Chef Mark Zuckerberg sieht. In dem zugehörigen Originalvideo erzählt Zuckerberg eigentlich etwas ganz anderes. Aber nachdem das Video dann per künstlicher Intelligenz bearbeitet worden ist, sagt Zuckerberg dann plötzlich indirekt, dass er die Daten von Milliarden von Menschen gestohlen hat.
Imagine this for a second. One man with total control of billions of people's stolen data. All their secrets, their lives, their futures.
Die Stimme ist nicht von Zuckerberg selber, die wurde offenbar von einem Schauspieler nachgesprochen. Die Mundbewegungen im Video passten aber ziemlich genau zusammen mit dem, was er sagt. Produziert wurde das Video vom Künstler Bill Posters und von diesem Künstler gibt es auch noch ein neueres Deepfake-Video. Das zeigt Boris Johnson und Jeremy Corbyn im Wahlkampf in Großbritannien. Und beide sagen im Video, in diesem gefakten Video, dass der jeweils andere doch lieber und besser Premierminister werden sollte.
I wish to rise above this divide and endorse my worthy opponent, the Right Honourable Jeremy Corbyn, to be Prime Minister of our United Kingdom.
Ja, auch da ist die Stimme wieder von so einem Stimmenimitator nachgesprochen, aber die KI schafft eben die täuschend echten Bilder dazu und das fand ich wirklich sehr beeindruckend, es sah einfach komplett echt aus.
Warum macht Facebook denn ausgerechnet jetzt diese Ankündigung, eben solche Deepfake-Videos dann zu löschen?
Das liegt wohl auch daran, dass der US-Präsidentschaftswahlkampf in diesem Jahr ja dann so richtig an Fahrt aufnehmen wird. Und auch bei früheren Wahlkämpfen gab es ja schon etliche Beispiele, wie gefälschte Meldungen oder Bilder per Facebook verbreitet wurden. Und deswegen wird Facebook in diesem Jahr eben gerade in den USA wohl wieder besonders unter Beobachtung stehen. Und nächste Woche gibt es auch noch eine Anhörung im US-Kongress zum Thema Manipulation und Täuschungen in der digitalen Welt, wo sich dann auch eine Facebook-Vertreterin wahrscheinlich ziemlich kritischen Fragen stellen muss. Also ist wohl kein Zufall, dass Facebook das gerade jetzt ankündigt.
Aber wie genau will Facebook denn dann diese Deepfakes erkennen? Du hast ja gerade selbst schon gesagt, das sieht wirklich täuschend echt aus.
Ja, dazu sagt Facebook in seinem Statement selbst nichts Genaues. Die weisen nur darauf hin, dass sie so ein bestimmtes Anti-Fake-Projekt haben, dass das Unternehmen mit ins Leben gerufen hat. Und auch auf die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen wird noch hingewiesen, zum Beispiel mit der Nachrichtenagentur Reuters. Auch mit denen zusammen will Facebook über Fake-Videos und wie man sie erkennen kann, aufklären. Übrigens, Satire-Videos sollen von dieser Löschung nicht betroffen sein, sagt Facebook. Wie genau dann allerdings unterschieden wird zwischen Satire und Ernst bei solchen gefakten Videos, ist natürlich noch die Frage.
Wie lassen sich solche Deepfake-Videos denn generell erkennen? Also kann ich das, kannst du das? Ist doch nicht einfach.
Ja, es hängt natürlich davon ab, wie gut die gemacht sind. Aber so ein paar Anhaltspunkte gibt es schon, wenn man genau hinschaut. Ich habe darüber gesprochen mit Pina Merkert. Die ist Redakteurin beim Computermagazin CT und da die Expertin für künstliche Intelligenz. Und sie sagt, man braucht so ein bisschen Übung. Also man sollte sich am besten viele von diesen Fake-Videos, Deepfake-Videos anschauen. Und dann kann man durchaus ein paar verräterische Zeichen erkennen.
Das sind so Sachen wie verschwurbelte Haare oder irgendwie seltsame Zahnreihen oder so. An den Stellen macht die KI gerne mal Fehler, weil sie dort, also zum Beispiel für den Mundinnenraum, nicht so viele Beispiele hat und dann nicht so genau weiß, was sie machen muss. Und dann sieht das eben manchmal nicht ganz so realistisch aus.
Was man auch machen kann, ist zum Beispiel auf den Übergang vom Hals zum Gesicht zu achten, weil manchmal in diesen Videos einfach die Köpfe so ausgetauscht werden für die Fake-Videos. Deswegen sieht man es da manchmal auch. Manchmal wirkt auch das Blinzeln der Person im Video unnatürlich, weil das wohl noch relativ schwer nachzumachen ist. Und auch wichtig, der Ton. Also der Ton, ist der wirklich synchron mit den Lippen oder passt der vielleicht nicht so ganz genau? Ja, und daneben kann man natürlich auch mal auf die Quelle gucken und den Kontext des Ganzen. Also wenn jetzt Angela Merkel in einem Video plötzlich total krasse, skandalöse Dinge sagt, dann sollte man sich natürlich auch schon mal fragen, ob das wirklich echt sein kann.
Facebook will künftig sogenannte Deepfake-Videos von seiner Plattform löschen. Die Infos dazu habt ihr bekommen im Update von Johannes Döbbelt bei uns aus dem Nova-Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Einmal spucken, so pft, ne? Und schon weiß man jede Menge über seine Vorfahren. So funktioniert das bei DNA-Tests. Die sind in den USA ziemlich beliebt. Verschiedene Unternehmen bieten das an. Also ins Röhrchen spucken, das wird dann eingeschickt ins Labor. Und auf einmal hat man 200 oder 300 Verwandte, von denen man bisher noch gar nichts wusste. Arthur Landwehr, das ist unser Korrespondent in Washington, der war neugierig. Der hat nämlich so einen DNA-Test gemacht. Und seit ein paar Tagen sind auch die Ergebnisse da. Arthur, jetzt bin ich natürlich auch neugierig, ne? Was hast du denn über dich und deine Vorfahren herausgefunden, was du vorher noch nicht wusstest?
Also, dass etwa die Hälfte meiner Vorfahren, also der DNA, die sich so im Laufe der Jahrhunderte angesammelt hat, aus Deutschland und aus Holland, Belgien, Nordösterreich, Schweiz und so, also dem germanischen Raum Europas kommt, das hat mich jetzt nicht weiter überrascht. Mhm. Aber dann kamen, das sind so 51%, dann kamen aber 45% England und Wales dazu. Also da kannte ich überhaupt niemanden, da kenne ich auch niemanden. Aber jetzt wundert es mich nicht mehr so sehr, dass es da in der Verwandtschaft ein paar mit Sommersprossen und rötlichen Haaren gibt. Ah. Und dann kamen noch dazu 4% Norwegen und Island. Und da habe ich mir dann gedacht, ein bisschen Wikingerblut dabei, auch nicht schlecht.
Okay, merkst du das irgendwo ran? Bist du besonders stark oder?
Na, abenteuerlustig, natürlich.
Okay, gut. Jetzt liegen ja wirklich sehr persönliche Informationen von dir auf einer riesengroßen Datenbank. Hattest du eigentlich Bedenken, was den Datenschutz angeht?
Ja, natürlich. Das ist ja ein ganz großes Thema. Was passiert denn eigentlich mit diesen Daten? Denn es geht ja nicht nur darum, wer irgendwann mal vor ein paar hundert Jahren mein Vorfahre war, sondern diese DNA sagt eigentlich alles über mich. Unter anderem auch zum Beispiel die Gesundheit lässt sich damit genau analysieren. Das wird auch angeboten von diesen Firmen. Ich habe das persönlich nicht gemacht. Aber an diese Daten kann theoretisch natürlich jemand kommen. Die Firmen sagen, wir machen das ganz sicher, alles geht nur über Passwörter, das ist auf unseren Servern. Aber es hat in der Vergangenheit auch Fälle gegeben, da hat die Polizei beispielsweise Verbrechen aufgeklärt, indem sie genau auf diese Daten hat zugreifen dürfen. Das heißt natürlich, es wird geschützt, aber es gibt immer Löcher. Hier war jetzt aber einfach, und das bei vielen Amerikanern, die ich kenne, genauso, die Neugier ist dann am Ende größer als die Sorge.
Das heißt aber auch, man könnte zum Beispiel seine DNA auf eine Erbkrankheit testen lassen, dann würde man das Ergebnis bekommen, aber im Endeffekt war es das dann. Also man bekommt die Info und dann muss man irgendwie damit umgehen.
Ja, also beispielsweise, und das ist, macht das ja auch aus. Also angenommen, es würde dabei rauskommen, dass ich eine Prädisposition für Alzheimer hätte. Mhm. Dann könnte ich nicht sehr viel damit machen. Ich kann frühzeitig Medikamente nehmen oder so etwas. Aber mir hat jetzt auch jemand, der eine solche Firma gegründet hat, erzählt, dass er den Test gemacht hat und hat herausgefunden, dass er laktoseintolerant ist. Und er hat aber immer Milch getrunken, Joghurt gegessen, abends noch ein Eiscreme und hat sich gewundert, dass er schlecht schläft. Und dann hat er seine Ernährung umgestellt und jetzt sagt er, schläft er wie ein Baby. Also das ist so die positive Seite. Man erfährt einiges über sich, aber auch Dinge, die man vielleicht nicht wissen will.
Also ich meine, du weißt ja jetzt auch vieles mehr über deine Vorfahren. Ändert das denn dann jetzt eigentlich irgendwas in deinem Leben?
Werden wir mal sehen. Also ich habe nicht nur was über die Vorfahren erfahren, sondern auch 277 Cousinen und Cousins vierten Grades. Das werden jeden Tag mehr. Also immer dann, wenn also jemand diesen Test macht und in die Datenbank kommt, dann kommt er dazu. Und eine Frau aus Missouri hat sich auch schon gemeldet, weil ich in meinen Stammbaum, habe ich noch nicht viel reingeschrieben, aber bisher Geburtsort vom Vater und Geburtsort von Mutter habe ich schon mal reingegeben. Und siehe da, ihr Urgroßvater war ein Nachbar meiner Eltern. Oder meiner Mutter, der Familie meiner Mutter. Jetzt müssen wir mal herausfinden, also wir sind auf jeden Fall verwandt. Und was das dann heißt, wenn man Menschen kennenlernt, mit denen man nicht gerechnet hat, vor allen Dingen auf einem anderen Kontinent, mal schauen, ob das das Leben verändert oder nicht.
Und hast du denn zum Beispiel auch mal vor, dann ein paar Leute zu besuchen? Also es klingt ja jetzt so, als wenn die Datenbank dir dann immer eine Information schicken würde, so wie so eine Art Push-Nachricht. Hier, hallo, hier hat sich noch jemand gemeldet. Und dann kannst du da hinfahren, oder was?
Also das geht nicht direkt. Man kann also nicht direkt Kontakt aufnehmen, sondern immer nur über die Firma. Da sind die Daten geschützt. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Auch einfach, um weiter zu berichten. Wie geht denn so etwas weiter? Ich finde das einfach hochspannend. Und ich wünsche mir das eigentlich auch, dass es gelingt, mit dem einen oder anderen mal zu sprechen.
Arthur, dann verabreden wir uns einfach jetzt schon mal für das nächste Update. Im Update, ja, wie das für dich vielleicht auch weitergeht. Arthur Landwehr hat einen DNA-Test gemacht, um eben herauszufinden, wie sein Stammbaum aussieht. Und vielleicht und hoffentlich gibt es dann bald auch noch eine Fortsetzung, wie die ganze Geschichte weitergeht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jeder von uns benutzt Schimpfwörter. Du Otto, du Hirni, bist du bescheuert, leck mich, Spinner oder Arschloch. Wobei das alles klingt ja fast noch harmlos, wenn ihr euch die Kommentarspalten bei Social Media anguckt. Da wird nicht geschimpft, da wird gehasst. Menschen werden aufs Übelste beleidigt, sie werden herabgesetzt. Es ist schwierig genau zu erfassen, in welchem Ausmaß unsere Sprache verroht. Aber Tatsache ist, hinter diesem Verbalvulgarismus bei Social Media, da steckt ein System. Es geht darum, die Grenzen des Sagbaren zu verschieben. Denn andere herabzusetzen, das verbindet offenbar eine ganz bestimmte Bewegung.
Die Fülle an Schimpfwörtern ist ja riesengroß.
Joachim Charlotte ist Sprachwissenschaftler. Auch wenn er selbst kaum Schimpfwörter benutzt, kennt er sich gut mit ihnen aus.
Bevor ich nach Japan gegangen bin, war ich Professor in Dresden. Und wir haben auch an der Universität einen Sonderforschungsbereich ins Leben gerufen zum Thema Invektivität. Das heißt, es geht um Praktiken der Herabsetzung und hatten dann natürlich das Studienfeld direkt vor der Haustür.
Draußen auf dem Neumarkt bei Pegida wird Charlotte fündig. Vor allem aber im Netz. Seitdem wächst seine Schimpfwortdatenbank. Aktueller Stand: mehr als 30.000 Einträge.
Da habe ich also mehr als 1.000 Schimpfwörter allein für Angela Merkel gefunden. Ich nenne jetzt mal wirklich nur so ein paar. Finden wir natürlich Merkill, ja, also für das Kill, das da drin steckt, für Töten. Wir finden natürlich Merkillismus. Wir haben auch Merkill. Merkel wird auch gerne Murksel, Mürkel, Ferkel natürlich genannt, Bundeshosenanzug, Adolf Fehler, Ferkel, Rautenpest, Regierungsfurunkel, GroKo, Fotze und so weiter.
Weitere große Gruppe: Schmähungen über den sogenannten Gutmenschen.
Den Gutist, ja, und den Gutifant.
Es gibt Herabwürdigungen von Bundesländern wie Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen und natürlich vor allem Menschenverachtendes gegenüber Leuten mit Migrationshintergrund.
Alles, was so mit Metastasen und Geschwüren und so weiter irgendwie zusammenhängt, ist natürlich was ganz Übles. Ganz viel wird auch sexualisiert, gibt es natürlich übelstes Zeug, das sollten wir vielleicht auch nicht machen.
Auch, weil mit jeder Herabwürdigung eine Grenze verschoben wird. Sprache ist gleichzeitig auch immer Handeln. Das wissen vor allem die, die sprachlich aufrüsten und böswillig scharf schießen. Dabei ist das Phänomen selbst nicht neu. Gesellschaftliche Gruppen und Strömungen, links wie rechts des Mainstreams, nutzten das schon immer in ihrem Sinne. Im Falle der neuen Rechten sieht Charlotte aber eine neue Qualität.
Das Symbolische, was eigentlich diese Bewegung ausmacht, ist tatsächlich das Schimpfwort.
Charlotte nennt es Schmähgemeinschaft.
In den Kommentarspalten, da finden richtige Überbietungswettbewerbe statt. Wer landet den noch originellere Beschimpfung? Wer findet den noch radikaleren, herabwürdigenderen Ausdruck? Das kann man alles ganz gut beobachten. Und das zeigt schon, dass es so eine Art identitätsstiftende Praktik ist, für die Rechte gemeinsam zu schimpfen.
Schmähen, das schweißt zusammen. Das funktioniert allerdings auch andersherum. Nämlich bei denen, die sich damit nicht abfinden wollen und sich einmischen, mit eigenen Posts dagegenhalten.
3 bis 5 Kommentare am Tag würde ich schon für realistisch einschätzen.
Juliane Chakrabarti ist Vereinsvorsitzende von Hashtag Ich bin hier. Zusammen mit tausenden Mitgliedern schreibt sie gegen Hass und Hetze bei Facebook. Für eine bessere Diskussionskultur im Netz.
Also die Sprache macht was mit einem, wenn man das täglich liest, das kann ich schon ganz klar sagen.
Ob die sprachliche Verrohung zunimmt, weiß sie nicht, sagt sie. Aber es werde subtiler. Neben deftigen Beschimpfungen entwickelten die Rechten einen eigenen Code. Zum Beispiel, wenn jemand ihr in einem Post wünsche, selbst mal von einem Goldstück bereichert zu werden.
Goldstücke ist eine höhnische Bezeichnung für alle, die Zugewanderten, vor allen Dingen aus dem afrikanischen Raum. Und Bereicherung bedeutet Vergewaltigung. Das ist so ein Satz, der ist an sich, ne, ich wünsche Ihnen auch mal, dass Sie von unseren Goldstücken bereichert werden. Das hören unsere weiblichen Kommentatorinnen und Gruppenmitglieder, hören das eigentlich fast täglich. Man nimmt das irgendwann gar nicht mehr wahr, aber es bildet sozusagen eine andere Form der Verständigung.
Sprachliche Entgleisungen und ganz bewusste Tabubrüche wirken nach innen identitätsstiftend. Nach außen sollen sie vor allem Aufmerksamkeit generieren. Joachim Charlotte ist deshalb dafür, Hater diese Aufmerksamkeit einfach nicht zu gönnen.
Also ich bin der Meinung, dass Leute, die irgendwie andere Menschen beschimpfen, die unsere Institutionen beschimpfen, die unser Land beschimpfen, da muss man nicht drauf antworten zum Beispiel. Da muss man sich auch nicht empören, auch nicht über Einzelne empören, die das tun. Ich finde, die muss man einfach ignorieren. Und wenn man in sozialen Medien unterwegs ist, finde ich so Leute, die mit Schimpfwörtern agieren, einfach blocken. Das hat keinen Sinn, mit denen zu reden.
Juliane Chakrabarti und ihre Kolleginnen und Kollegen von Hashtag Ich bin hier blocken auch. Aber nur als allerletzte Konsequenz.
Wir haben den Eindruck, dass Blocken und Ignorieren nur bedeutet, dass sich die virtuellen Umgebungen, in denen Menschen sich aufhalten, immer stärker auseinanderdriften. Dass die einen von den anderen gar nicht mehr wissen und dass natürlich sowas wie strafbare Inhalte trotzdem weiter geteilt werden. Und auch über die unglaublich schnelle Verbreitung natürlich Menschen erreicht.
Die Schmähungen, die Wut, die Schimpfwörter und das Netz, das funktioniert. Das Problem ist offenbar gekommen, um zu bleiben.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich Deutschland verändern müsste, damit das Schimpfen aufhört.
Dabei wäre das doch so schön, oder? Unser Reporter Stefan Beuting über die Schimpfwörter der Rechten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Wetter anders machen, nur weil einem das gerade nicht in den Kram passt. Ja, das geht. In Deutschland machen das zum Beispiel die Winzer. Also wenn die nicht wollen, dass der Hagel ihnen die Trauben kaputt macht, dann vertreiben die mit einer speziellen Technik die Regenwolken. Oder Russland, die machen jedes Jahr im Mai schönes Wetter für die Militärparade am Tag des Sieges. Und aktueller Blick auf Indonesien, wo es ja schlimme Überschwemmungen gibt, da hat man die Regenwolken jetzt schon über dem Meer abregnen lassen. Und wie das funktioniert, das kann uns Andreas Becker vom Deutschen Wetterdienst erklären. Herr Becker, wie lässt man Regenwolken kontrolliert abregnen?
Ja, bei der Niederschlagsbildung ist es ja so, dass sie immer einen Kondensationskern brauchen. Ja, sie führen Wasserdampf über einen Aufwind in größere Höhen. Dort kondensiert das Wasser, aber für jede Kondensation braucht es einen Kern. Und die Idee ist einfach, durch das Einfügen zusätzlicher Kerne die Kondensation und die Niederschlagsbildung zu steuern, also zu beschleunigen und dann gegebenenfalls auch, bevor eine Wolke einen Bereich erreicht, wo es schädlich sein kann, eben sozusagen zuvor schon den Niederschlag auszulösen.
Okay, und wie kriegt man diese neuen oder weitere Kondensationskerne dahin? Also was braucht man dafür?
Na, Sie brauchen letztendlich das Material, das können Salze sein, wie Silberjodid oder einfach Natriumchlorid. Und dann brauchen Sie natürlich einen Träger, der es dorthin bringt, wo es wirksam ist. Also in der Regel Flugzeuge. Früher hat man auch Raketen verwendet.
Und dann bringt man es mit dem Flugzeug hoch und was passiert dann?
Ja, idealerweise passiert es dann so, dass Sie dort, wo Sie die Wolke quasi noch erreichen, wo sie noch nicht viel Schaden anrichtet, wie in Indonesien, also vielleicht draußen auf dem Meer, dass Sie dort die Wolke quasi in ihrer Aktivität verstärken und dass die Wolke schneller ihren Niederschlag bildet und auch abregnet, bevor sie den Bereich erreicht, wie eben zum Beispiel Jakarta, wo dann eben der Niederschlag zu Überschwemmungen führen kann.
Was heißt denn schnell dann eigentlich in dem Fall? Also jetzt hat man irgendwie dieses Silberjodid irgendwie da oben untergebracht mit dem Flugzeug und wie schnell regnet die Wolke dann ab?
Ja, also der Lebenszyklus von einer Gewitterzelle liegt so zwischen einer halben Stunde und 3 Stunden und so in der Zeitskala spielt sich das Ganze dann auch ab.
Und die Chemie, die dann da eingesetzt wird, ne, ist das irgendwie umweltschädlich?
Ja, wenn Sie sozusagen das Material sofort zu sich nehmen würden, wäre das umweltschädlich. Aber in der Regel ist in den Niederschlag die Verdünnung so groß, dass das, was unten ankommt, nicht mehr gesundheitsschädlich ist. Im Gegensatz zu der Meinung von vielen, die glauben, dass das sehr, sehr problematisch wäre. Ich halte das für ein bisschen übertrieben. Also in der Regel hilft Ihnen die Verdünnung, dass es unter gesundheitsbedenkliche Konzentrationen verdünnt wird.
Ich habe ja eben schon mal so ein paar Beispiele aufgezählt, wo das schon eingesetzt wird. Kennen Sie eigentlich noch mehr Beispiele?
Das sind eigentlich so die typischen Beispiele, nämlich dass Sie Niederschläge haben, wo Sie noch relativ gezielt auf eine Wolke gehen können, um sozusagen dieser Wolke dann das Modifizierende beizubringen. Bei dem Beispiel in Indonesien ist das dann aber auch eigentlich fast wieder Augenwischerei oder eine Feigenblattaktion. In Indonesien haben Sie zurzeit die Regenzeit. Sie haben also ganz, ganz viele Wolken. Sie wüssten gar nicht, wo Sie anfangen und wo Sie aufhören wollen. Also für meine Begriffe ist das eher eine Verzweiflungstat, die dort passiert, als dass es wirklich sehr, sehr effektiv und wirksam wäre.
Wie wäre das denn jetzt mal auf Deutschland bezogen? Könnte man hier damit dann auch Unwetter verhindern, wenn man irgendwie schon erkennen könnte, oder kommt was an?
Nein, in der Regel sind diese Unwetter einfach in ihrer Gewalt so groß, dass sie eigentlich nur eine minimale modifizierende Wirkung haben. Auch das Verhindern von Hagel wird in der Fachpresse sehr, sehr kritisch diskutiert. Also es ist ein bisschen eher die Verzweiflung, dass man alles Mögliche getan hat, um einen Hagelschlag zu verhindern, als dass es wirklich evident und nachgewiesen ist, dass der Hagel wirklich verhindert wird.
Dementsprechend, wenn ich das jetzt richtig deute, von Ihrer Seite aus Wetterbeeinflussungen durch solche Geschichten, Silberjudit irgendwie in so eine Gewitterwolke jagen, halten Sie wahrscheinlich nicht so viel von.
Nein, also ich halte es in der Regel für nicht sinnvoll. Also für Peking, damals die Olympischen Spiele, da wird ja behauptet, es wäre erfolgreich gewesen, man hätte tatsächlich eine wolkenfreiere Olympische Spiele erreicht. Aber auch das wird inzwischen kritisch in der Fachpresse diskutiert. Bei den Aufmärschen in, wo war das, in St. Petersburg, da gibt es auch durchaus absolutes Scheitern, dass es dann doch Wolkenbrüche gab. Also in der Regel ist einfach so, die natürliche Dynamik ist im Vergleich zu dem, was Sie mit dem Impfen erreichen, wenn Sie etwas vermindern wollen, eigentlich viel zu groß. Es ist eher die Frage, ob Sie, wenn Sie besonders an einem Punkt zusätzlichen Regen haben wollen, dann mag das einen Effekt haben, aber auch da sind Aufwand und Nutzen in der Regel in keinem besonders guten Verhältnis.
Künstlich erzeugter Regen, wie das funktioniert, hat euch Andreas Becker erklärt vom Deutschen Wetterdienst. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Deutschlandfunk Nova, das Update für heute schon wieder vorbei.
So ist das.
Komisch, schnell. Wir haben doch gerade erst angefangen eigentlich, oder? Ich könnte jetzt noch ewig so weitermachen, bis morgen früh um 6. Sollen wir einfach, Johannes?
Also, komm, wir haben ja gar nichts zu erzählen.
Komm, wir kapern hier den, ach, da fällt uns doch schon
komm, jetzt
ein,
schon wieder ins Labern hier.
Wir kapern jetzt einfach hier die restliche Sendezeit. Nein, machen wir nicht, war nur ein Gag, Leute, keine Sorge. Ihr bekommt unser Update wieder, und zwar morgen am Mittwoch ab 18 Uhr sind der Johannes und ich wieder am Start für euch. Mit Schokolade und mit anderen tollen Sachen und Themen. Wir freuen uns. Sonja Meschkat, mein Name. Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.